Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Dr. Age Talk. Der Podcast rund ums Älterwerden mit dem Dr. Age, Vincenzo Paulino und Gästen.
Der Martin Studer ist in Zürich geboren und aufgewachsen. Nach einem Volkswirtschaftsstudium und einer mehrjährigen Forschungslehr- und Beratertätigkeit in Lateinamerika hat er sich der Biografiearbeit gewidmet. Eine Disziplin, die vor allem ab einem gewissen Alter wertvoll wird und das Leben lebenswerter macht. Was dahinter steckt, das werden wir jetzt zusammen herausfinden. Mit im Studio ist auch der Dr. Age, der Vincenzo Paulino.
Dr. Age Talk. Unterstützt von Alma Casa. Wohngruppe mit Betreuung und Pflege. Rund um die Uhr. almacasa.ch.
Martin Studer, ganz herzlich willkommen. Zuerst müssen wir mal einen Begriff erklären, dass wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Biografiearbeit. Ist das ein Psychologe? Ist das Teil von der Psychologie? Was ist das?
Es ist nicht ganz so einfach zu erklären. Es gehört irgendwie vielleicht schon zur Psychologie. Aber vielleicht zum sagen, was ein bisschen der Unterschied ist zu dieser Biografiearbeit, wo man zweimal im Leben, das heisst einmal im Leben und einmal nach dem Leben, normalerweise kennt. Das eine ist das CV, oder das Curriculum Vitae, wo man möglichst darstellt, was man alles kann und wie toll man ist und so. Es muss ein bisschen glänzen, ja. Und das Zweite ist dann, wenn man nicht mehr lebt, das ist dann der Nekrolog oder der Nachruf, der jemand erzählt, was ist das Schicksal von dem war. Und so, die Frage vom Schicksal, das ist bei der Biografiearbeit schon wesentlich. Im CV kommt ja eigentlich Schicksal nicht vor. Ja, da ist man tätig, da ist man toll und stolz. Und in der Biografiearbeit geht es eigentlich mehr um die Innenseite des eigenen Lebens. Manchmal sagt man, ja, was ist eigentlich der rote Faden? Oder was ist mein Schicksal? Um was geht es eigentlich in meinem Leben? Was ist mir passiert? Wieso ist mir das passiert? Und meistens grummelt man natürlich ein bisschen mit der schlechten Seite, das, was einen belastet. Und das Spannende bei der Biografiearbeit ist, dass gerade die Sachen die spannendsten Sachen sind und die produktivsten.
Und man schaut zurück, das ist ja eigentlich das, was viele andere Philosophien abraten davon. Sagen, wir sollen im Hier und Jetzt leben und vorher schauen. Aber Biografiearbeit schaut eigentlich ausschließlich zurück.
Ja, ich meine, Biografiearbeit ist eigentlich eine Zukunftsarbeit. Oder? Weil, wenn du die Vergangenheit anschaust, deine Vergangenheit anschaust, dann schaust du sie ja jetzt an. Also es ist dein unmittelbare, jetzige Empfinden und Dasein, das dich begegnen mit deinen eigenen Lebensereignissen. Und du machst es ja mit der Frage, gerade wenn du jetzt eine geführte Biografiearbeit machst, machst du es ja immer mit der Frage, was bedeutet das für meine Zukunft? Was will ich ergreifen? Mit was für Kräften gehe ich an neue Sachen her? Oder lasse ich mich von der eher deprimierenden Seite von meinem Leben bestimmen? Oder erkenne ich in den Schwierigkeiten, die ich durchgemacht habe, eigentlich die Kraft, die mir hilft, um meine Zukunft selber zu gestalten und einfach nur Opfer von meinem Schicksal zu sein.
Warum sind denn gerade die Brüche im Leben, die Schicksalsschläge, das, was vielleicht nicht so rund ist gelaufen, das, was man eben vielleicht nicht in einen CV, in einen klassischen CV würde schreiben, warum sind die in der Biografiearbeit so wahnsinnig wichtig?
Ja, weil es ist das, was man als Lebenskrise bezeichnet. Oder das können Enttäuschungen sein, das sind Trennungen, das können Krankheiten, Unfälle und so weiter sein, wo einem eigentlich zum Nachdenken bringen. Was mache ich eigentlich? Um was geht es für mich? Wenn ich immer Erfolg, wenn ich von einem Erfolg zum anderen laufe, dann wird es schwierig. Es gibt so ein wunderschönes Beispiel von zwei Personen. Das eine ist der Pierin Vinzenz. Mhm. Der hat das gleiche studiert wie ich, ja, ein bisschen mehr BWL-lastig, also Betriebswirtschaft, ich bin mehr in der Volkswirtschaft daheim und ist dann schnell finanzverantwortlich geworden von einer Finanzbude und dann mit relativ jungen Jahren CEO von der Raiffeisen. Und durchgestartet, immer ein Erfolg nach dem anderen, oder? Und dann plötzlich geht es bergab. Plötzlich kommt, wo er schon einiges älter ist, also er ist mit 43 CEO geworden und dann mit 59 hätte er zurücktreten müssen, weil einfach der Druck zu gross geworden ist. Also eine Rakete, die durchgestartet ist und dann plötzlich abbricht.
Gut, da gibt es natürlich auch ganz klare Eigenverschulden.
Ja, natürlich, so aber ist, im Leben gibt es immer Eigenverschulden. Es ist immer selber geschuldet, was man macht. Aber das Gegenstück ist jetzt eine Frau, die sehr erfolgreich war und dann eine ganz tiefe Krise hatte. Tina Turner. Lebt in der Schweiz, ist auch sogar Schweizerin geworden. Ja. Und sie hat mit 21 hat sie durchgestartet, zusammen mit dem Ike Turner, und ist nachher in eine ganz tiefe Krise hineingekommen, die sich von ihm getrennt hat. Da war Gewalt im Spiel. Und er hat über Jahre in dieser Krise gelebt und ist durch extrem harte Zeiten durchgegangen. Und dann später, mit 44, ist dann plötzlich wieder bergauf gegangen. Aber es sind Jahre der Krise dazwischen gelegen. Und was eben interessant ist bei ihr, dass diese Krise sie geführt hat, eigentlich zu spirituellen Fragen. Und die spirituellen Fragen haben sie weitergetragen. Und sie war ja dann eine der erfolgreichsten Sängerinnen überhaupt. Sie hat das irgendein Konzert in Brasilien mit 188'000 Zuhörern. Ich glaube, Guinness-Buch-Rekord von Anzahl Zuhörer. Also unglaublich. Und der Erfolg hat weiter und weiter angehalten. Mhm. Sie hat jetzt aufgehört, sie hat ihre Karriere beendet. Aber sie hat eben genau das Gegenstück. Sie ist durch eine tiefe Krise durchgegangen, in den mittleren Lebensjahren, so in den 30er gegen die 40er Jahre. Und dann später hat sie können ihr älteres Jungleben, also wir sind auch nicht Dr. Age, oder? Wir sind auch nicht im höheren Alter, aber im älteren jungen Leben hat sie dann wirklich eine saubere, wunderbare Karriere gefunden. Und das ist eben, wenn die Krise fehlt, wenn der Moment vom Zusammenbruch, wo man sich absolut neu muss orientieren, wenn der nicht kommt, ist die Gefahr gross, dass man dann, wenn man älter wird, plötzlich in einer Krise hineinkommt, wo es schwierig ist, wieder daraus rauszukommen.
Ja, heißt es dann für die Hörer jetzt von auch der Sendung Dr. Age, die sich ja mit Fragen befasst, ja, im Altwerden, im Älterwerden, ist denn das auch sozusagen dein Rat, Martin, und wir duzen uns hier in der Sendung, weil wir uns schon lange kennen, dass man solche Krisen auch wahrnehmen soll. Man kann sie ja nicht herbeizaubern, die sind da oder sie sind nicht da. Oder wenn sie dann auf einen zukommen, dass man nicht drüber wischt, sondern die auch erkennt und als Chance wahrnimmt. Oder wie würdest du das sagen?
Ja, ich glaube, in der Krise selber ist immer einfach ziemlich schwierig, oder? Und sagen, oh, ich bin in der Krise, das ist ja eigentlich ganz toll. Ich glaube, so ist es nicht. Vielleicht, wenn man so die fünfte oder sechste hinter sich hat, weiss man, okay, es kann etwas Gutes sein. Im Moment sieht man ja das Gute nicht, das sieht man zum Nachhinein. Und das ist spannend bei der Biografiearbeit, dass man merkt, was hat mich eigentlich gestärkt im Leben. Und das ist unglaublich. Leute, die einem als Find begegnet sind, man rückblickend denen plötzlich dankbar ist, weil sie einem etwas gegeben haben, wo man hier nicht so akzeptieren konnte, aber nachher merkt, ich habe auf etwas reagiert, ich war gezwungen, auf etwas zu reagieren, und das hat mir unendlich Kraft gegeben.
Also ist nichts so schrecklich wie ein Leben ohne Krise?
Oder ja, das ist so fast verheerend? Das ist fast ein bisschen beängstigend. Oder? Es gibt so die sogenannten Mondknoten. Oder? Das ist also alle 18 Jahre und 7 Monate ist die Ekliptik, Kreuzung von Sonne und Mond vor dem gleichen Sternzeichen wie bei der Geburt. Das sind so Mondknoten-Momente, wo man sagt, die sind, da kommst du in deinem Leben wie nochmal in eine Geburtsmomentsfrage, also um was geht es in meinem Leben? Also der erste Mondknoten, der ist mit 18,5, oder? Und da ist oft dort ein Impuls von, das will ich ergreifen, das ist mein Beruf, das ist so die ganze Zukunft, das Zukunftsmoment. Und dann mit 37 ist oft eine tiefe, schwere Krise, das ist dann der zweite Mondknoten. Oft Midlife Crisis, also wo es einem wirklich kann ziemlich ich sage mal, beschissen gehen. Mhm. Es geht wirklich, das können Trennungen sein, das können Krankheiten sein, Berufe, die nicht weitergehen. Man kommt in eine Blockade rein und man merkt, so geht es nicht weiter, ich muss mich neu definieren. Und das ist grossartig bei dieser Krise. Und wenn man die Krise nicht hat, dann kann es zwei Sachen geben. Einerseits, die eine Möglichkeit ist, man ist dermassen vom Erfolg getragen, dass man sich die Krise nicht leisten kann. Und das andere kann sein, ich habe mich selber wie so weit schon orientiert, dass ich die Krise nicht brauche. Es gibt beides. Mhm. Und ich habe auch als Zweiten erlebt, Leute, die Krise nicht brauchen. Die nächste ist dann so etwa mit 56. Und das ist auch eine ganz spannende Krise. Das ist die Krise, die ich meinte, die erlaubt einem, das ist der dritte Mondknoten mit 56, die erlaubt einem, sich aufs Alter vorzubereiten. Was ist mit 56? Also ich bin... Ich stand voll in meinem Beruf, in meiner Tätigkeit auf der Welt. Ich habe sehr viel Erfahrung, ich habe etwas geleistet, ich bin jemand. Und kann ich jetzt wegkommen von dieser von dieser Leistungsmanie? Kann ich wegkommen von dieser Erfolgsmanie? Kann ich den anderen anfangen, Raum lassen? Oder will ich immer noch der Oberste und der Beste und der Einzige sein? Mhm. Wenn ich das bin, wie will ich dann alt werden? Weil wenn ich alt bin, muss ich bescheiden werden. Du kennst es, Vincenzo, wie das aussieht in einem Heim. In was für Situationen von Bescheidenheit, von würdevollem Dasein, weil man sich selber die Würde muss geben muss, in dem Einfachen, wo man drin ist, wie will man dann zu dem kommen? Wenn man nicht im Moment, auch im neuen Berufsleben drin, kann anfangen zurücktreten, anfangen auch liebevoll die Umgebung beachten und nicht nur immer krampfend und du musst und es muss und so weiter. Und die Krisen um die 56 herum, die oft eine schwere gesundheitliche Krise kann sein, die kann einem eben helfen, wenn man es selber nicht schafft, den Wechsel nicht zu finden.
Selber nicht schafft, ich finde das gleich noch ein gutes Stichwort. Es gibt, Gott sei Dank, wahrscheinlich nicht in der überragenden Mehrheit, sondern in der Minderheit, aber es gibt Leute, die Krisen total zerbrechen und nichts mehr daraus heraus lernen können, weil für sie das Leben beendet ist oder weil sie das Leben selber beenden. Was sind denn das für Mechanismen?
Das kann ich mich dazu nicht äußern, weil ich bin nicht Therapeut. Gut. Ja, also ich arbeite in meinen Kursen, ist die Voraussetzung, dass jemand eine seelische Robustheit hat. Mhm. Es ist keine Therapie, es ist, wenn schon, eine Selbsttherapie. Also eine Befähigung, sein eigenes Leben selber anzuschauen. Und es findet in Gruppen statt, ganz bewusst, weil der Erfahrungsaustausch, das ist eine geführte Arbeit, oder? Nach bestimmten Prinzipien und Regeln, dass der Austausch mit anderen Menschen, der dann oft aufgrund von einer künstlerischen Arbeit stattfindet, weil es eben nicht eine kopfige Angelegenheit ist, sondern es geht um Gefühlsebene, um Willensebene, wo nicht mit Intellektualität so einfach zu erreichen ist. Also der Austausch, der dann sehr intim kann stattfinden, eben einem Seelenräum selber kann öffnen, weil man am anderen erlebt, was er erlebt hat. Und dann plötzlich aus dem gegenseitigen Austausch heraus merkt, ah, das war ja bei mir auch noch gewesen. Also ich tue meine eigenen Erfahrungen an mir erweitern, indem ich anderen zulasse. Darum ist es ja so spannend, Biografien von anderen Menschen zu lesen.
Das heisst also, wenn man jetzt diesen Kurs macht, Biografiearbeit, dann ist man mit mehreren Menschen in einer Gruppe. Wie viel seid ihr denn da so? Wie geht das?
Ja, jetzt der letzte Kurs, wo eine Bekannte von uns ja teilgenommen hat, sind wir 6 Teilnehmer gewesen, also ein recht kleiner Kreis.
Mhm. Ist das eine intime Arbeit, hast du gesagt?
Ja. Vor allem eben auch, weil es ja, also ich arbeite ja zusammen mit einer Kunsttherapeutin, und wobei es nicht darum geht, dass sie jetzt Kunsttherapie macht, sondern ihr kunsttherapeutisches Rüstzeug ihren ermöglicht, eben künstlerische Übungen in die Biografiearbeit hineinzuflechten, die zu Vertiefungen führen, die eben mit dem Kopfigen allein nicht erreichbar sind.
Es ist ja auch ein bisschen Disziplinsache wahrscheinlich an dem Punkt, wo man Krisen nützt für... Nein, sich zu therapieren ist falsch, aber für die Chance zu sehen. Wenn ich so ein bisschen in meine Biografie zurückschaue, da gibt es Krisen, wo ich fast nicht daran denken kann, weil irgendwie blockiert mich das oder es ist einfach etwas, was vorbei ist und wo ich mich eigentlich lieber nicht mehr damit konfrontieren möchte. Es muss nicht unbedingt etwas wahnsinnig tragisch sein, etwas sehr Unangenehmes oder so. Also der Moment, wo man sich dann schlussendlich mit dieser Krise auseinandersetzt auf dem Lebensweg, die Analyse, die ihm dann im Heute und für die Zukunft hilft, das stelle ich mir noch einen schwierigen, heiklen Moment vor. Wie gar da vor, dass ich die richtig analysieren kann, richtig nutzen kann?
Also Analyse ist nicht das Thema. Oder? Wir machen keine Psychoanalyse. Sondern Methoden ist, du schaust einfach mal Biografie, also aufzeichnen. Du musst halt schauen, von Jahr 7 zu Jahr 7, was sind genau die äußeren Ereignisse gewesen. Und die nächste Frage ist, wie habe ich mich empfunden in diesen äußeren Ereignissen? Wie ist es mir gegangen dabei? Und was hat daraus resultiert? Was habe ich aus dem Empfinden wählen? Das sind so der biografische Anteil. Ja?
Ja, du hast gerade ein Stichwort gesagt, von Jahr 7 zu Jahr 7. Und ich kenne diese Rhythmen, also dieses Jahr 7-Rhythmus. Könntest du vielleicht ein, zwei Worte dazu sagen? Ich selber habe mit 42, also mit 6-mal Jahr 7, habe ich mit Martin Studer, mit dir schon mal über das geredet. Und du hast gesagt, das ist eigentlich das Alter, in dem sprichwörtlich oder sinnbildlich der Kapitän aus der Kajüte im Boot kommt und das Steuer in die Hand nimmt auf der Brücke. Und tatsächlich, jetzt in meinem Leben war das so. Ich habe damals dann die Selbstständigkeit angestrebt und so. Und vielleicht kannst du noch etwas sagen zu diesen Jahrsiebten, die mich in meinem Leben tatsächlich begleiten und die mir auch helfen, mein Leben ein bisschen in einer Rhythmisierung zu sehen. Und das kann einen auch etwas tragen in dem Durcheinander, das das Leben ja manchmal auch ist. Vielleicht magst du da zwei Worte noch dazu verlieren.
Ja, die Jahrsiebschiene wirklich also etwas wie ein Charakter von den einzelnen Jahrsiebzigen. Es ist in der Steiner Pädagogik wirst intensiv damit geschaffen, dass man schaut, was sind Kinder bis 7, was sind Kindersituationen von 7 bis 14, von 14 bis 21, was geschieht da eigentlich, auch medizinisch, physisch, was passiert eigentlich, wie entsteht das eigentlich, dass dann in der Pubertät, was ist das eigentlich, was sind das für Seelenkräfte, die da wirken, die eigentlich vorbereitet, dass dann so etwas wie mit 21 eine Ich-Kraft hineinkommt. Und die Ich-Kraft dann heisst, ich bin jetzt für mich verantwortlich, ich will jetzt auch für mich verantwortlich sein. Und dann kommen spannende Jahre 7, wo man sagt, ja, Jahr 7, 21 bis 28, das sind so wie Wanderjahre, wo du jetzt mit dieser Ich-Haftigkeit die Welt entdecken willst. Und dann so mit 28 bis 35 kommst du plötzlich in die Verantwortung, hast zwar die Welt entdeckt, aber du weißt gar nicht mehr recht, was will ich jetzt eigentlich? Die Ideale von früher, wo sind die jetzt die? Man ist plötzlich in Verpflichtungen, familiären, beruflichen drin, kommt die Blockade. Und wie kann man mit diesen Blockaden umgehen? Und kommt so zum Jahr 42, wo du erwähnt hast, wo eine Art wie eine zweite Ich-Geburt ist, wo ich bin jetzt eigentlich ich bin jetzt eine Art wie Meister geworden. Ich weiß jetzt, was ich kann und was ich der Welt kann geben. Und dann kommen drei ganz spannende Jahre 7, wo wir planetarisch zuordnen. Zuerst am Mars, die ersten, bis 49, dann am Jupiter bis 56 und dann Saturn bis 63. Und die haben sehr spannende, eine Art typische Charakteristiken, ja. Also wenn ihr wollt, erzählt
euch davon. Gerne, sehr gerne.
Ja, ich sehe mich immer wieder drin, ein bisschen drin versteckt in diesen Jahr 7, die du da erzählst. Ja.
Also die Mars-Jahr 7, wenn man so will, von 42 bis 49, da ist man so ein bisschen der Siebensiech, oder? Also das ist halt sehr männlich gesprochen, ich weiss nicht, ob es für Siebensiech auch eine weibliche Form ist, aber man kann so viel und man kann so viel leisten und man ist Leistungsträger wie verrückt. Ja? Man packt das alles, man weiss, wie es geht. Und hat auch viel Verantwortung meistens in dem Alter. Und dann kommt die Frage so gegen die 50er, ja, geht das jetzt einfach linear weiter? Kann ich jetzt einfach linear weiter Leistungsträger sein? Ich kann eine Verantwortung bekommen für andere Menschen. Ich muss anfangen, den anderen Menschen zu schauen. Oft, dass man dann Wissen weitergibt, dass man Leute fördert, dass man Ausbildungen von anderen fördert. Man ist immer noch der Primus, also mehr als der Primus, hat eine Führungsfunktion, man ist verantwortlich für alles. Aber man fängt an zu schauen, dass andere auch Verantwortung übernehmen können. Man ist nicht mehr einfach nur qua Leistung der Beste, sondern man ist qua Können der Beste. Und das ist ein bisschen ein Unterschied zwischen Leistung und Können. Wenn man dann weitergeht in das Jahr 7 von 56 bis 63, wo mehr unter dem Aspekt vom Saturn steht, kommt die Frage, ja, wie komme ich jetzt ins Alter mit meiner beruflichen Tätigkeit? Also jetzt habe ich andere gefördert, aber irgendwann muss ich zurücktreten. Wenn ich jetzt immer noch mit absoluter Leistung meine Führungsfunktion untermauern will, dann irgendwann gehe ich daran kaputt. Das ist auch einfach altersmässig nicht möglich. Also muss ich in eine Form eine Wahrnehmung bekommen von anderen Menschen, dass ich sie nicht mehr durch Leistung, ich bin der Beste von allen, sondern indem ich führe, indem ich sie zu den Besten mache. Indem ich das Beste sein wirklich auch abgeben kann. Und auch kann Kritik ertragen. Neue Leute, die wollen, wichtige Aufgaben übernehmen, die werden mich kritisieren in diesem Alter. Und diese Kritik anzunehmen und vielleicht sogar zu fördern, das ist die grosse Kunst. Und wenn einem der Übergang gelingt, in diesem Saturnjahr sind, dann denke ich, hat man eine sehr gute Vorbereitung auf die späteren Jahre, die dann so richtig Alter gehen, gemacht. Also wo man auch in eine Form von Bescheidenheit hineinkommt. Und wenn man heute über Führung redet und das Führung mit Bescheidenheit zu tun hat, dann glaube ich, ist es vor allem auch genau das Alter um 60 herum. Bescheidenheit bei den Menschen, die jetzt oft Führungsfunktionen haben, denke ich, ist einer der wesentlichsten, nicht nur fürs Wirtschaftliche, sondern eben für die einzelnen Biografien, einer der wesentlichsten Aspekte, um ein gesundes Alter auch im Berufsleben. Jetzt ist man schon alt. Im Alter ist man noch jung, aber in das junge Älterwerden hineinzukommen.
Ja, Martin, wenn du deinen Gedanken ausbreitest, es fällt einem fast schwer, noch überhaupt eine Frage zu stellen. Aber ich traue mich trotzdem und sag mal, ja, in einer unserer Dr. H-Sendungen am Sonntag haben wir mal den Begriff gehabt, ja, wenn man älter wird, braucht man im Werkzeugkasten wie neue Werkzeuge. Das sind andere als in jungen Jahren, die man braucht. Ne? Könntest du da jetzt vielleicht für die Hörer auch noch sagen, wenn man das zusammenfasst, was du jetzt sagst, welche neuen Werkzeuge sollte man im Laufe des Lebens hineinlegen, damit dann das spätere Leben auch gelingt? Und ich sage das jetzt als Alma Casa-Leiter und langjährig im Altersbereich tätiger Mann, der selber 56 ist. Wir erleben immer wieder, dass Leute, die viel Unerledigtes im Leben haben, die Verstrickungen mit sich tragen und dann 80, 85, 95 werden, dass das in den Einrichtungen, wie bei uns jetzt oder wo die Menschen leben in dem Alter, das nicht immer so ganz einfach ist. Und welche Werkzeuge braucht es zum gesund und auch mental entspannt und zufrieden älter zu werden?
Ja, das ist noch schwierig unter dem Begriff Werkzeug. Ich kann jetzt einfach aus der Biografiearbeit heraus ein bisschen davon erzählen, was ich denke, was Elemente sind, die aus der Biografiearbeit heraus einem helfen. In der Biografiearbeit, und das ist eben der lustige Unterschied zum Curriculum vitae, man ist nicht der Beste. Man ist einfach nicht der Beste. Man hat einfach auch nicht so tolle Seiten. Man hat Schwächen, man hat auch nicht alles toll gemacht. Man hat auch Fehler gemacht. Und ich glaube, das zu akzeptieren, dass man nicht der Beste ist, dass man nicht alles gut gemacht hat, dass man manchmal hätte besser machen können, ohne sich zu böse zu sein. Und das ist ja die Schwierigkeit. Also ohne verhärmt zu werden wegen dem, sondern einfach zu akzeptieren, dass das so war. Und das sieht man auch in der Gruppenarbeit, von der Biografiearbeit, weil die anderen kommen ja auch dazu, dass sie dann Sachen von sich schildern, die sie auch nicht so toll finden. Und trotzdem finde ich ja den Mensch toll, obwohl er das sagt. Mhm. Ja? Also das ist eine Form von Bescheidenheit, auch von Vertrauen zu sich selber, dass ich in meinem innersten Wesen kenne, und um den geht es ja in der Biografiearbeit, den irgendwie zu berühren und zu finden, dass ich in meinem innersten Wesen kenne, ein integrer, guter Mensch bin, der halt im äußeren Leben, in den Konfrontationen, das nicht immer so toll hätte können sein, wie man es für sich selber gewünscht hätte. Also die Anforderungen an sich selber, der Beste, der Schönste, weiss ich was, die sind schon keine guten Werkzeuge für die Zukunft.
Aber wenn ich das richtig verstehe, dann wird vor allem in der Biografiearbeit das angeschaut, was aus der Krise entstanden ist. Und nicht, warum bin ich überhaupt in die Krise hineingekommen. Ist das richtig?
Ja, die Frage, wieso bin ich in die Krise hineingekommen, das ist manchmal schwierig zu beurteilen, weil es sind ja auch Zufälle, oder? Es sind Sachen, die einem zufallen. Oft sind es auch Glücksumstände, die einem zufallen. Ja, der Mensch, der nachher ein Lebenspartner geworden ist, dem ist mir zufällig begegnet. Wunderbar. Man schaut Schattenseiten an, sicher deshalb auch vermehrt, weil sie auf eine Art wie spannender sind. Also wir machen so Grundübungen, die haben immer mit Licht und Schatten zu tun. Also wir schauen ab, für jedes Jahr siebt, was sind Momente gewesen, wo ich als Glücksmoment oder als leichte Moment oder als glanzvolle Moment empfunden habe. Und was ist das Gegenstück? Was sind Situationen, wo ich als schwer und betrübend und schmerzhaft empfunden habe? Also wir arbeiten mit diesen Elementen und diese Elemente werden dann auch künstlerisch bearbeitet. Also es gibt eine künstlerische Arbeit mit Ton oder mit Farben, wo man versucht, diese Elemente aufzunehmen und zu schauen, wie sich die einander begegnen. Und das ist unglaublich spannend, dass dann oftmals, das ist nicht immer so, aber oftmals so, dass das, was so als das Schwere und undurchdringlich Dunkle, wenn man so will, im farblichen Ausdruck, zunächst erschienen ist, plötzlich lichthaft wird und einem Sachen ermöglicht hat, wo man erst jetzt erkennt, dass ja das, was möglich geworden ist, aus selbem stammt.
Wird das Leben besser mit Biografiearbeit?
Nein. Es wird also besser. Es ist einfach die Arbeit selber. Sie kann sehr tief, aber sie kann unendlich auch fröhlich sein und humorvoll. Ja? Und das ist ja mal grossartig. Oder? Und dann wird das Leben vielleicht insofern besser, aber das kann man ja nicht selber so steuern. Es wird vielleicht insofern besser, dass man eben sich ein bisschen besser aufs Alter vorbereiten kann. Weil im Alter, irgendwo geht es am Schluss nur noch um meine Würde. Als Mensch, egal in was für einem physischen Zustand dass ich bin, was für Behinderungen ich habe, was für unangenehme Gerüche ich vielleicht ausdünste und so weiter. Am Schluss geht es nur um meine Würde. Und wie komme ich zu dieser Würde, nicht erst mit 95, wie ist es vielleicht spät, wie komme ich zu der Frage von meiner inneren Würde, dass ich mein eigenes Dasein voll und ganz akzeptiere. Wie komme ich zu dem? Und wenn das gelingt, mit 50, mit 60, mit 70, dann ist das einfach wunderbar. Dann denke ich, macht das Leben schon auch besser.
Ist das eigentlich eine Diskussion, die wir vor 100 Jahren auch schon geführt haben, ähnlich? Oder ist das schon etwas, das halt unsere Zeit widerspiegelt, dass vor allem sich über einen Job identifizieren ein wichtiger Punkt ist? Das Alter ist weit weg. An das Alter denkt man nicht und plötzlich ist es da. Und wo vielleicht ich weiß es nicht, ich bin zu wenig bewandert historisch, vielleicht in früheren Zeiten, wenn die Eltern in die Stöckli sind, wohnen mehr zu den Eltern. Ich glaube, man sieht es in südlichen Ländern, wo ältere Leute viel länger bei der Familie sind. Ist das so ein bisschen unsere Leistungsgesellschaft, die da auch ein bisschen so solche Probleme provoziert?
Das ist sicher ein Aspekt von der Leistungsgesellschaft. Es ist ja toll, dass wir eine Leistungsgesellschaft haben, auf der einen Seite, weil da kann man ja auch Leistungen erbringen. Und es gibt Lebensalter, wo das absolut lässig ist, wenn man Leistungen erbringen kann. Aber wenn es nur das gibt, ist es tragisch. Das ist eine absolute Einbahn. Was sicher ein wichtiger Aspekt ist, dass wir so viele Menschen so viel älter werden. Also, früher ist man oft nur während dem Berufsleben gestorben. Und jetzt plötzlich, meine Mutter wird jetzt bald 102, oder? Und ich gleich meiner Mutter, vielleicht werde ich auch, habe ich noch 30 Jahre vor mir, oder? Ist ja möglich, was mache ich mit diesen 30 Jahren? Wie lebe ich in diesen 30 Jahren? Das ist schon auch eine neue Fragestellung. Wie bereiten wir uns aufs Alter vor? Und wenn man dann so Zeitungen liest oder Ratschläge, dann geht es meistens um Fitness und Kreuzworträtsel und so, oder körperliche Fitness, aber im Seelischen, ich kann jetzt da den Begriff Fitness irgendwie nicht, also widerstrebt mir seelische Fitness, sondern es geht darum, dass ich in mir innen resonant bin, dass ich mich ganz an mir selber kann vertrauen. Und das ist einfacher, wenn es mir gelungen ist, wenn ich meine Biografie anschaue, dass ich mit der irgendwie im Reinen bin. Und Biografiearbeit kann da eine Hilfe sein.
Hilft so, wenn man Biografien liest. Spannende Biografie, halt so ein bisschen Biografiearbeit ausgelagert.
Ja, das ist halt das Schöne bei Biografien, wenn man Biografien liest, und es sind gute Biografien, die nicht nur einfach die äußeren Sachen schildern, sondern den inneren Prozess, weil jemand Briefe geschrieben hat und sich Sachen hinterlassen hat, wo man auch den inneren Prozess weiss. Das Schöne daran ist ja, dass man dann in sich selber, durch das Lesen von so Biografien oder im Zuhören von anderen in so einer Biografiearbeit, Seelenräume entdeckt, die einem so nicht ganz sichtbar waren vorher. Wo man spürt, das ist mir auch so gegangen. Und dann das anfängt wertschätzen an sich selber.
Ja, also ich höre dir wie immer gebannt zu und mir fällt gerade ein Buchtitel ein, der das auch ein bisschen auf den Punkt bringt, nämlich der heißt Übermorgen, wenn wir alt sind. Und ich glaube, das geht vielen Hörern auch so, die jetzt im Alter zwischen 45 und vielleicht 65, 70 sind, dass wir eine Beschleunigung der Zeit erleben, dass die Jahre wie schneller vergehen und dass es wirklich wie übermorgen ist, wenn wir dann 85 oder 95 sind und wir immer noch die gleichen sind. Innerlich sind wir ja die gleichen, wir sehen die Welt mit den gleichen Augen. Und doch finde ich es gut und auch wichtig, dass man sich diesen Fragen stellt, sei es jetzt, dass man unserer Sendung heute zugehört hat oder auch, dass man diesen Kurs sich mal anschaut. Es gibt ja da auch Möglichkeit, diesen Kurs zu besuchen und das noch stärker zu vertiefen mit der Kunstarbeit, die du erwähnt hast. Und das, glaube ich, kann hilfreich sein für ganz viele Hörerinnen und Hörer von Dr. H Talk.
Danke vielmals.
Ja, ich müsste vielleicht noch die www-Adresse.
Oh, unbedingt. Sehr gern. Ja, absolut. Da gibt es weitere Informationen.
Die heisst Biografiearbeit-Zürich.
Genau, wenn man Biografiearbeit googelt, dann kommt man sofort relativ auf. Schnell.
Okay. Schön.
Danke vielmals für den wunderbaren Einblick in etwas, was uns vielleicht nicht so begegnet ist, aber jetzt kennen wir es aus dem FF raus und man spürt es deutlich, es bringt etwas. Danke auch dir, Vincenzo Paulino.
Danke euch.
Dr. H Talk, unterstützt von Alma Casa, Wohngruppe mit Betreuung und Pflege rund um die Uhr. almacasa.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.